Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas Kapitel 10 ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, in dem heutigen Gleichnis geht es nicht um das Tun, sondern um den Glauben. Das klingt vielleicht für manchen von euch jetzt sehr überraschend. Ich will es aber in 2 Schritten darlegen. Erstens, die wichtigste Frage des Glaubens: Wie bekomme ich das ewige Leben? Das war die Eingangsfrage des jüdischen Schriftgelehrten. Eigentlich sollte diese Frage die Eingangsfrage, die Grundfrage eines jeden Menschen auf dieser Welt sein. Wie bekomme ich das ewige Leben? Denn was ist die Alternative zu ewigem Leben? Die Alternative zu ewigem Leben, das ist eben ewige Verdammnis und ewiger Tod. Was willst du am Ende haben? Ist diese Frage nach dem ewigen Leben für dich eine brennende Herzensangelegenheit? Die Frage, wie bekomme ich das ewige Leben? Nun könnte man ja meinen, dieser jüdische Schriftgelehrte, so schlau wie er war, so studiert wie er war, er kannte sich in den Schriften ja aus, der müsste doch eigentlich wissen, wie das mit dem ewigen Leben funktioniert. Er müsste doch die Antwort auf seine Frage selber kennen. Es ist doch der, der andere immer wieder lehrt. Das war ja die Aufgabe der Schriftgelehrten. Und er hat nun Jesus gefragt: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Hat ihn diese Frage nach dem ewigen Leben so sehr beschäftigt? Oder war das nur eine Fangfrage, mit der er Jesus aufs Glatteis führen wollte? Er hat Jesus angesprochen mit Meister. Und zugleich war er selbst Meister. Das war ihm auch wichtig gewesen, er war Meister der Schrift, ein Schriftgelehrter. Und der Evangelist Lukas schreibt zutreffend in klaren Worten, dass es diesem Schriftgelehrten nur darum ging, Jesus zu versuchen. Das heißt, er suchte irgendetwas in der Lehre von Jesus. Und deshalb stellte er ihm diese Frage. Er suchte etwas in der Lehre von Jesus, um ihn, diesen Jesus, einer falschen Lehre bezichtigen zu können. Jesus hatte diese Versuchung durchschaut. Und er antwortete deshalb mit einer Gegenfrage. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Schriftgelehrte antwortete mit dem Glaubensbekenntnis der Israeliten, mit dem Schema Israel. Er sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und als Schriftgelehrter, in einem guten logischen Schluss, fügte er noch ein zentrales jüdisches Gebot hinzu, nämlich, du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortete nun dem Schriftgelehrten, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Damit gab sich der Schriftgelehrte nun aber nicht zufrieden. Die Antwort passte ihm nicht recht, denn es ging ihm ja nicht wirklich um das ewige Leben, es ging ihm auch nicht um den Glauben, es ging ihm auch nicht um die Liebe zu Gott. Nein, dieser Schriftgelehrte, der wollte sich jetzt selber in ein gutes Licht stellen, der wollte sich vor Jesus selbst rechtfertigen, der wollte sich selbst als Meister der Schrift die Ehre geben. Und so stellt er nun Jesus die Frage, wer ist denn mein Nächster? Liebe Gemeinde, wir merken allein schon in diesem Eingangsteil des heutigen Predigtabschnittes, wir merken sehr deutlich, es geht hierbei nicht um ethische Fragen unseres Tuns und Handelns, sondern es geht hier in diesem Dialog um die Grundfragen unseres Glaubens. Denn ein Mensch, der versucht, sich selbst vor Gott zu rechtfertigen, der hat den lebendigen Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit noch nicht wirklich kennengelernt. Ein Mensch, der versucht, sich selbst zu rechtfertigen, der hat aber auch zugleich noch nicht einen ehrlichen, offenen Blick auf sich selbst, auf sein Leben kennengelernt. Er sieht sich noch nicht in seiner absoluten Verlorenheit. Er sieht noch nicht seine tiefe Trennung von dem lebendigen Gott. Und solche Menschen, die sich selbst rechtfertigen wollen, die machen immer ihre eigene Sünde klein und stellen ihr Leben in ein gutes Licht. Sie wollen glänzen vor Gott und anderen Menschen und sie halten sich für gute Menschen, zumindest für solche, die mindestens genauso gut sind wie ihre Nachbarn. Ein Mensch, der versucht, durch gute Werke oder durch sein gutes Leben einmal in den Himmel zu kommen, der wird eines Tages voller Schrecken erwachen in der Hölle. So schreibt es der Apostel Paulus auch im Brief an die Römer. Paulus schreibt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, kein Mensch kann sich vor Gott für irgendetwas rechtfertigen wollen. Wir haben null Ruhm vor Gott. Wir sind auf Dauer und ewig Verlorene in unserem Menschsein. Dann schreibt Paulus aber weiter und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wenn es also um das ewige Leben geht, ihr Lieben, dann gibt es nur einen einzigen Rechtfertigungsgrund. Es gibt nur einen einzigen Retter. Es zählt nur ein einziger Name, Jesus. Er ist der einzige Weg zum himmlischen Heil. Und niemand kommt anders zum Vater als durch diesen Gottessohn Jesus Christus. Denn Jesus, er war es, der selbst Mensch geworden ist, der sich selbst am Kreuz von Golgatha für deine und meine Sünden geopfert hat und mit diesem Opfer uns den Weg überhaupt erst wieder frei gemacht hat in eine lebendige Beziehung mit Gott, in eine heilvolle Beziehung mit Gott, in eine Beziehung, in der wir mit Gott im Frieden und im Reinen sein können. Das haben wir nicht von uns aus, das können wir auch nicht selber in uns herstellen und auch kein frommes Leben kann das erwirken. Das geschieht allein durch das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz. Und wer diesen Retter und Heiland Jesus Christus annimmt, wer an ihn glaubt, wer sich zu ihm bekennt, wer mit ihm lebt, der wird dann eines Tages mit Christus genauso auferstehen von den Toten in die Ewigkeit hinein, also in das Reich, in die ewige Königsherrschaft Gottes hinein. Liebe Gemeinde, wir hatten letzte Woche in der Predigt gehört über diese lebensverändernde Begegnung des Apostel Paulus. Damals war er noch kein Apostel, da war er noch der Saulus unterwegs mit Schnauben gegen die Jünger des Herrn. Da haben wir erlebt von dieser lebensverändernden Begegnung von Saulus mit Jesus. Und wir hören nun heute hier, wie dieser Schriftgelehrte vor Jesus steht und wie dieser Schriftgelehrte diesen heiligen Moment nicht begreift. Er ergreift seine Chance zum ewigen Leben nicht, sondern in einem zutiefst menschlichen, aber verkehrten Denken bohrt er bei Jesus weiter in selbstrechtfertigender Absicht und stellt eben jene Frage: Ja, sag mir, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Er wollte von Jesus nun eine Antwort herauskitzeln, mit dem er zeigen konnte, wie er als jüdischer Gelehrter, als frommer Mensch rechtfertigend ja vor Gott dastehen kann und sagen: Ich bin's. Jesus wäre aber nicht der Sohn Gottes, wenn er nicht dieses Herzensanliegen, dieses Schriftgelehrten, diese innere Motivation durchschaut hätte und nun für diesen auch eine passende Antwort parat hätte. Und Jesus erzählte ihm nun das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich komme zu meinem zweiten Punkt: Barmherzigkeit empfangen und Barmherzigkeit schenken. Wir kennen dieses Gleichnis alle von Kindesbeinen an. Es steht in jeder Kinderbibel drin, jeder, der Religionsunterricht in der Grundschule hatte, hat es mit diesem Gleichnis zu tun gehabt. Es erscheint uns einfach und klar, und dennoch müssen wir jetzt einmal die Dinge genau sortieren in diesem Gleichnis, genau schauen, was hier steht und was Jesus uns hier mitgibt. Denn dieses Gleichnis wurde schon oft falsch interpretiert und es wird in heutiger Zeit auch oftmals missbraucht. Wir haben vorhin vor der Predigt ein Lied miteinander gesungen, ein Lied aus dem Jahr 1961. Ich kenne das Lied noch aus meiner Jugendzeit. Es wurde auch auf vielen Kirchentagen immer wieder gesungen. Es war in den 70er Jahren sehr populär gewesen. Zwischen Jericho und Jerusalem liegt der Weg der Barmherzigkeit. Normalerweise habe ich das Lied aus allen meinen Gesangbüchern rausgerissen. Das lasse ich eigentlich überhaupt nicht mehr singen. Kann sich jemand denken, warum? Weil in diesem Lied ein gravierender theologischer Fehler ist. Jesus beginnt sein Gleichnis doch ganz bewusst. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Nun könnte man ja der Meinung sein, es ist doch piepschnurz egal, ob dieser Mensch nur von Jerusalem hinab nach Jericho geht oder eben von Jericho hinauf nach Jerusalem. Räuber bleiben schließlich Räuber, der Mann bleibt halbtot liegend, Hauptsache ihm wird doch geholfen und die Moral von der Geschichte ist dann eben: Helfe du genauso. Aber genau in einem solchen Denken, in einer solchen Auslegung liegt der Grundirrtum der Reihe nach. Wir hören, zwischen Jerusalem und Jericho geschah dieses Verbrechen im Gleichnis. Zwischen zwei Städten, die in der Verheißungs- und Erfüllungsgeschichte Israels eine ganz besondere Rolle spielen. Jerusalem, die Stadt des Friedens, die Stadt Davids, die Stadt des Tempels Gottes, die heilige Stadt der Juden, die Stadt des Wohnortes Gottes hier auf Erden. Hingegen Jericho, gelegen am Westufer des Jordans. Durch die Lage dieser Stadt im Jordangraben ist sie die tiefstgelegene Stadt auf der ganzen Welt, nämlich 250 Meter unterhalb des Meeresspiegels, etwa 10 Kilometer nördlich vom Toten Meer. Und diese Stadt, deren Namen sich ableitet von dem Mondgott Jarach, das war in alter Zeit eine uneinnehmbare Festung gewesen. Und als die Israeliten unterwegs waren, aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste hindurch hin ins gelobte Land und es eines Tages galt, diese Stadt einzunehmen, da konnte das Israel nicht mit Waffengewalt tun, sondern Gott musste wirken durch ein Wunder. Und er ließ 7-mal die Israeliten um diese Stadt ziehen und das Schofarhorn blasen und die Stadtmauern dieser Stadt Jerusalem stürzten ein. Und Josua hat diese Stadt im Namen Gottes hinterher verflucht. Er hat im Namen Gottes einen Fluch auf diese Stadt Jericho gelegt. Und dieser Fluch lautet, wer diese Stadt aufbaut, dessen erstes Kind solle sterben bei der Gründung der Stadt und sein jüngstes Kind solle sterben, wenn die Stadttore wieder eingesetzt werden. Es wird uns dann berichtet, dass im 9. Jahrhundert vor Christus der götzendienerische König Ahab es wieder versuchte, diese Stadt aufzubauen. Er hat dieses Unterfangen bezahlt mit dem Tod seines Ältesten und seines jüngsten Kindes. Gottes Wort ist wahr und erfüllt sich Buchstabe für Buchstabe. Und ihr Lieben, auch im Neuen Testament spielt Jericho eine Rolle. Dort in der Nähe ist der Berg der Versuchung, wo Jesus 40 Tage zunächst in der Wüste gefastet hatte, um dem Satan widerstehen zu können. In Jericho ist Jesus später auch dem Zöllner Zachäus begegnet und dort in dieser Stadt hat er auch den blinden Bartimäus geheilt. Zwischen diesen beiden Städten, den Städten des besonderen Wirkens Gottes, liegen bis heute wüste, felsige Schluchten. Das ist eine felsige, steile Schlucht abwärts von Jerusalem nach Jericho. Ich war leider noch nicht dort, aber vielleicht manche von euch. Ich würde gerne mal von Jerusalem nach Jericho hinabwandern. Wahrscheinlich ist das, was Jesus hier erzählt, dieses Gleichnis geschehen im Wadi Kelt, das auch heute noch von vielen Touristen begangen wird. Auf jeden Fall war es ein gefährlicher Weg. Von Räubern, die sich dort verstecken konnten, auch leicht zu kontrollieren. Es war ein Weg steil abwärts von Jerusalem nach Jericho. Und genau auf diesem Weg von Jerusalem nach Jericho, sagt Jesus, liegt der Weg der Barmherzigkeit. Und das ist eben ganz wichtig, dieser Weg startet in der heiligen Stadt, am Ort der Gottesbegegnung. Dieser Weg der Barmherzigkeit startet am Ort des Glaubens. Der Glaube an den lebendigen Gott ist das Entscheidende, wie wir es vorhin im ersten Teil der Predigt bereits gehört hatten. Und auf diesen Glauben und mit diesem Glauben folgt dann darauf das gottgefällige Handeln. Würde hingegen der Weg der Barmherzigkeit, wie es in dem Lied heißt, von Jericho hinauf nach Jerusalem führen, so wäre die Barmherzigkeit ja nur ein Mittel und ein Weg, um sich mit dem eigenen Tun, eben dem Tun der Barmherzigkeit, die Gottesbegegnung in Jerusalem verdienen zu können. Dann wäre das eben, ihr Lieben, kein Weg der Barmherzigkeit, sondern es wäre ein steiler Weg der Werkgerechtigkeit und kein Weg des Glaubens. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Gleichnis genau betrachten, dass dieser Weg der Barmherzigkeit von Jerusalem nach Jericho führt. Und es geht auf diesem Weg steil abwärts. Wenn ich mich in dieses Bild hineinbegebe, dann frage ich mich, brauchen Menschen in ihrem Leben solche steinige Wege abwärts, auf denen sie alles verlieren, wo sie alles verlieren, worauf ihr Leben bisher gegründet war? Müssen Menschen symbolisch unter die Räuber fallen, um ihren Reichtum und ihre Sicherheiten zu verlieren? Müssen Menschen hilflos werden, um ihren Retter kennenzulernen, um Barmherzigkeit zu erfahren? Müssen Menschen befreit werden von ihrem Irrweg und falschen Lebensfundament, um allein Jesus als den Grund und Eckstein ihres Lebens kennenzulernen und zu finden? Wir haben im Juli hier in dieser Kirche voller Freude einen Gottesdienst gefeiert zum 75. Geburtstag von dir, lieber Erich. Und du spielst ja gerne mit deinem Namen rum, er und ich, das hast du uns ja schön gezeigt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Name Erich auch in Jericho drin steckt? Hört euch sein Glaubenszeugnis, das ich hier in der Kirche, in der Predigt damals im Juli wiedergeben durfte, noch einmal ganz genau an. Erich, dein Jericho ist dir der Weg zur Gottesbegegnung geworden. Das ist dir der Weg zur Barmherzigkeit und zum ewigen Leben geworden. Und damit bist du ein wundervolles Glaubenszeugnis für uns alle. Ihr könnt es auf unserer Homepage euch nochmal anhören. Und nun lasst uns kommen zu den drei Personen, die zu der Stelle kamen, wo dieser überfallene Mann hilflos und halbtot dalag. Zunächst kam ein Priester und ein Levit und beide haben versagt. Denn sie taten nicht das, was sie vermutlich Tag ein, Tag aus predigten und lehrten. Und obwohl dieser überfallene Mann ja ihr jüdischer Volksgenosse war und sie damit seine Nächsten sind, haben sie ihm nicht geholfen. Warum? Hatten sie vielleicht noch Angst, dass die Räuber immer noch irgendwo versteckt daliegen und nur warten, den Nächsten zu überfallen? Oder glauben Sie, dass für diesen überfallenen, halbtoten Mann eh jede Hilfe zu spät kommt und es Wichtigeres gibt, als noch ein paar Minuten bei ihm zu verbringen? Vielleicht gab es auch einen ganz speziellen Grund für das Verhalten des Priesters und des Leviten, nämlich darin, wenn sie diesen Verwundeten angerührt hätten, wären sie mindestens für eine Woche kultisch unrein gewesen, um ihren Tempeldienst ausüben zu können. Wir wissen es nicht und Jesus schweigt über die Gründe, warum sie vorbeigingen. Denn Jesus ging es auch nicht um die Gründe oder um Begründungen, sondern er wollte ja die Frage des Schriftgelehrten beantworten, wer ist denn mein Nächster? Und nun tritt der Samariter auf den Plan. Und damit verblüfft Jesus mit diesem Gleichnis seine jüdische Zuhörerschaft. Ausgerechnet ein Mann aus diesem nördlichen Teil Israels, aus Samarien. Die Samariter waren verachtet in den jüdischen Augen, weil sich die Samariter eingelassen hatten mit heidnischen Volksangehörigen. Und sie waren in den Augen des jüdischen Volkes Abtrünnige des rechten Glaubens gewesen. Diese Samariter haben auch nicht in Jerusalem auf dem Tempelberg Gott angebetet, sondern sie hatten ihr eigenes Kultheiligtum auf dem Berg Gerizim. Sie hörten auch nicht auf das ganze Alte Testament mit den Propheten, sondern sie achteten hoch nur die 5 Bücher Mose. Und ausgerechnet also so einer kommt nun vorbei, sieht diesen Verletzten liegen und erbarmt sich seiner. Und dieses Erbarmen, ihr Lieben, das bleibt eben nicht bei frommen Gefühlen, sondern der Samariter versorgt die Wunden des Überfallenen, setzt ihn dann auf seinen Esel und bringt ihn in die nächste Herberge. Und damit nicht genug. Er schiebt ihn in dieser Herberge auch nicht einfach ab oder dem Wirt vor die Füße, sondern er kümmert sich zunächst um ihn. Denn dieser Überfallene, er braucht auch Trinken und Essen, er braucht neue Kleidung, er verbraucht Verbandswechsel. Und dann bezahlte dieser Samariter dem Wirt alle Kosten und versprach ihm, wenn er noch mehr braucht, denn der Wirt sollte sich weiterhin um ihn kümmern, wenn er noch mehr braucht, wird er ihm alles bezahlen, wenn er zurückkommt. Und nun bringt Jesus die ganze Sache auf einen erstaunlichen Punkt. Er fragt nun den jüdischen Gesetzeslehrer: Wer von diesen dreien meinst du? Ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Hört genau diese Frage Jesu an. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Jesus geht hier von dem überfallenen Mann aus. Dieser halbtot liegende Mann, er ist also nicht das Objekt einer Hilfeleistung, sondern er ist in dieser Frage Jesu das Subjekt. Und der Nächste für diesen Überfallenen ist eben nun nicht der Priester, auch nicht der Levit, sondern eben jener Samariter. Bei dieser Frage, wer mein Nächster ist, geht es also nicht vorschnell darum, Hilfe zu leisten, sondern es geht hier darum, Hilfe anzunehmen. Und darum handelt dieses Gleichnis auch von der Aufforderung, ja, sich helfen zu lassen, Barmherzigkeit anzunehmen. Und das ist die besondere Pointe, die Jesus hier in diesem Gleichnis, ja, dem Schriftgelehrten, diesem jüdischen Schriftgelehrten erzählt. Denn für die Juden war es eine ja, ganz schwierige Vorstellung, ja, mit solchen Leuten überhaupt etwas zu tun zu haben. Viele fromme Juden haben damals die Straßenseite gewechselt oder sind einen Umweg gegangen, einen anderen Weg gegangen, wenn ein Ungläubiger ja entgegenkam oder auf diesem Weg schon geschritten war. Sie wollten also mit diesen Andersgläubigen in ihren Augen, den Falschgläubigen, nichts zu tun haben. Und so konnte diese Botschaft Jesu nicht eindeutiger ausfallen. Lass dir doch helfen, nimm Hilfe an von Menschen, von denen dich sonst alles trennt. Der Nächste ist hier nicht der, also der Hilfe braucht, sondern der, von dem ich Hilfe annehmen darf. Das heißt, mein Feind oder auch der Mensch, den ich bisher verachtet habe, der muss nicht mein Feind bleiben. Der kann und er darf mein Nächster werden. Der darf mir Barmherzigkeit erweisen. Und mögen uns noch so viele Gräben trennen, Gräben der Religion, der Volkszugehörigkeit, was auch immer, durch solch ein Barmherzigkeit schenken und Barmherzigkeit annehmen, werden Gräben überwunden. Und wir müssen noch uns eines klar machen. Jesus sagt hier in diesem Gleichnis nicht, dass dieser überfallene Mann, er war ja auch jüdischer Volksgenosse, nun diesen Glauben der Samariter deswegen gut finden müsse, nur weil der Samariter ihm der Nächste geworden ist und ihm geholfen hatte. Der überfallene Jude ist ja hinterher nicht etwa übergetreten zum samaritanischen Glauben, nur weil er die Offenheit hatte, sich helfen zu lassen. Jesus macht hier keine Werbung für die Samariter, für ihren Glauben nach dem Motto, Samariter sind gute Menschen, also wäre auch ihr Glaube gut. Und umgekehrt sagt Jesus auch nicht gegen den jüdischen Glauben etwas, so nach dem Motto, naja, Priester und Leviten sind vorbeigeschritten, wenn sie so etwas tun, kann auch ihr Glaube nichts taugen. Von all den Dingen sagt Jesus hier nichts. Was er sagt, am Ende zu dem Schriftgelehrten, so geh hin und tu desgleichen. Er soll also Barmherzigkeit üben und das heißt, dieser jüdische Schriftgelehrte soll lernen, von seinem Nächsten Barmherzigkeit anzunehmen. Denn wenn ein Mensch in Not ist, wer ist dann für ihn der Nächste? Doch der, der ihm dann hilft. Wer ist für einen Ertrinkenden der Nächste? Derjenige, der am Ufer steht und die Hände in den Hosentaschen hält und schön runtergafft, was da unten abgeht? Oder derjenige, der anpackt, der ins Wasser geht, den Ertrinkenden greift und herauszieht? Und wer ist für einen ewig Verlorenen der Nächste? Doch wohl der, der diesen ewig Verlorenen aus dem ewigen Tod herausrettet. Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage unseres heutigen Predigtabschnittes. Jetzt sind wir wieder bei der Frage nach dem ewigen Leben. Wenn es um das ewige Leben geht, gibt es eben nur einen einzigen Retter. Dann zählt nur Jesus allein. Er allein ist der Weg zum Heil. Niemand kommt ins Reich Gottes hinein als durch diesen Jesus. Und das heißt nun für diesen Schriftgelehrten, für diesen jüdischen Schriftgelehrten, dein Retter, dein Nächster, dein Helfer ist Jesus Christus, der, der dieses Gleichnis erzählt, der vor dir steht. Er ist dein Messias. Mit ihm gewinnst du das ewige Leben. Liebe Glaubensgeschwister, wir haben heute Morgen gesehen und gelernt, bei diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht es um den Glauben und das ewige Leben. Um Glauben und ewiges Leben, das es allein in und durch Jesus Christus gibt. Es ist daher ein Missbrauch dieses Gleichnisses, wenn man sich zum Beispiel heutzutage in der Flüchtlingsdebatte und der Seenotrettung auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter immer wieder beruft. Denn in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ging es um gelebte gegenseitige Barmherzigkeit in der direkten Begegnung von Mensch zu Mensch. Dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ist keine Handlungsanweisung für ganze Völker, für politische Entscheidungen und politische Programme. Denn in solchen Programmen dominiert oft eine Position der Überlegenheit, der Stärke, nach dem Motto, wir haben Geld, wir können retten, wir können diese Welt retten, wir können auch Flüchtlinge retten. Und dann kommt man ganz schnell in so ein Motto der Werkgerechtigkeit und der Selbstrechtfertigung hinein. Dann meint man, mit solchen Werken zu den Guten zu gehören, ein rein dastehen zu können und meint, es wäre alles nun in Ordnung. So ist es aber nicht. So ist es auch nicht bei dem Thema der Flüchtlingsdebatte. Da sind Ursache, Wirkung und Ergebnis viel komplizierter und nicht einfach mit diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter abzuarbeiten. Und wenn man schon meint, als private Organisation oder gar als Kirche gemäß diesem Gleichnis mit Schiffen auf dem Meer unterwegs sein zu wollen, Dann wäre es aber auch konsequent, alle Kosten und auch alle Folgekosten so zu tragen, wie es jener Samariter getan hatte. Und nicht einfach Menschen selbst zu helfen und sie dann anderen Menschen vor die Türe zu legen. Ihr Lieben, lasst uns vielmehr auf den Kern dieses Gleichnisses schauen, das uns Jesus erzählt hat. Und der Kern dieses Gleichnisses ist, unser Leben als Christen soll, unser Leben soll ein Ort des Glaubens und der Barmherzigkeit sein. Und auch unser Leben in der Gemeinde Jesu, in unserer Gemeinde hier, das soll ein Ort des Glaubens und ein Ort der Barmherzigkeit sein. Das sind Orte der Jesusbegegnung, an denen Menschen die Barmherzigkeit Jesu erleben dürfen, wo Menschen zum ewigen Heil finden dürfen. Solche Orte sollen wir sein. Und so schreibt auch der Reformator Martin Luther genau zu diesem Gleichnis in seiner Auslegung Folgendes. Darum gibt's nur einen Samariter, durch den allein werden wir gesund, durch ihn bekommen wir Öl und Wein, und wenn wir gesund geworden sind, so üben wir Liebe. Es gibt nur einen Samariter, sagt Luther, und dieser eine Samariter ist für uns alle Jesus Christus. Er kennt deine und meine innere Not. Er weiß, wo wir da liegen, manchmal sogar halb tot, wo wir nicht weiter wissen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir in unserem Leben auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Und es ist die Frage an uns, lassen wir Barmherzigkeit an uns geschehen? Nehmen wir Hilfe und Barmherzigkeit an? Sind wir dazu bereit? Jesus ist uns nahegekommen in dieser Welt. Er ist als Gottes Sohn vom Himmel auf die Erde gekommen, um uns nahe zu sein, um uns zu begegnen, um uns aus Verderben und Tod zu erlösen. Er ist der wahrhaftige, barmherzige Samariter. Und wenn wir von diesem Samariter ergriffen sind, so lassen wir uns von ihm auch gerne dazu auffordern. So gehe hin und tue desgleichen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.